Geschwister, liebe Freunde, wir wollen heute einmal etwas tun, was uns Menschen normalerweise verwehrt ist. Wir wollen die Zeit zurückstellen. Und zwar wollen wir heute von den Adventen Jesu Christi sprechen. Sie wissen ja vielleicht, dass die Advente eine wesentlich ältere kirchliche Einrichtung sind als das Weihnachtsfest. Und sie haben auch eine tiefere biblische Bedeutung. Die vier Advente weisen nämlich hin auf das vierfache Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte das einmal ganz kurz sagen. Seine erste Erniedrigung war nicht die Erniedrigung in Fleisch und Blut der Brüder, sondern eine Erniedrigung in die Gestalt der Knechte. Und die Knechte Gottes sind die Engel Gottes. Es ist seine Erniedrigung, da er als der Gott und Heilige Israels im Lager Israels offenbar wurde, sich von den Vätern schauen ließ und in Gleichgestalt der Götter, der Engel, mit diesen Mächten auf deren Seinsebene handelte. Er war der mit Israel wandernde Felsen. Sein zweiter Advent, seine zweite Erniedrigung, das ist das, was wir gemeinhin kennen und worüber wir auch heute Nachmittag noch einmal ein biblisches Zeugnis hören werden. Es ist sein Kommen auf diese Erde in Menschengestalt. Er zog Fleisch und Blut der Brüder an, wie es Hebräer 2 sagt, und den Leib der Sünde und des Todes, wie es im Römerbrief geschrieben steht, um im Fleische seinen ewig vollkommenen Sohnesgehorsam zu vollenden. Er war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Auf seinen dritten Advent warten wir als seine Gemeinde. Es ist seine Parousie, seine unsichtbare Anwesenheit, sein Aufglänzen als Morgenstern noch vor Anbruch des großen Gottestages seines Reiches. Er kommt in dieser Parousie für seine Gemeinde. Dieses von der Welt wohl unbemerkte Kommen Christi dient der Entrückung und Heimholung, Reinigung und Vollendung der Erstlingsgemeinde und deren Darstellung vor dem Throne des Vaters. Sein viertes Kommen nennt das Neue Testament seine Epiphanie, sein Aufstrahlen oder sein sichtbares Offenbarwerden. Dies ist sein sichtbares Kommen für die Welt und für Israel, wo er mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen und sich Israel als der Messias offenbaren wird. Hierbei kommt er mit allen seinen Heiligen, auch mit den vollendeten Heiligen seiner Gemeinde, die da sind, seine Glieder, und die als Königspriester berufen sind, mit ihm gemeinsam zu regieren und über Menschen und Engel zu herrschen. Dankeschön. Nun möchte ich den Zugang zu diesen Adventen gleichsam wie einen Adventskalender behandeln. Ich möchte Ihnen drei Türen an diesem Adventskalender Gottes aufschließen und als Schlüssel jeweils ein Wort aus dem Buch der Sprüche benutzen. So darf ich also als erstes ein Sprüchewort lesen, und zwar Sprüche 8, Vers 22 bis 31. Dieses Wort handelt von der ewigen Existenz der Weisheit Gottes, des Wortes Gottes, des Sohnes Gottes. Denn diese Weisheit Gottes ist der Sohn Gottes, wie in 1. Korinther 1 geschrieben steht, dass er uns zur Weisheit von Gott geworden ist. Überraschenderweise ist darum auch das hebräische Wort für Weisheit, Chokma, und das hebräische Wort für Leben, Harayim, mit demselben Zahlwert versehen, nämlich mit dem Zahlwert 82. Nun wollen wir lesen. Sprüche 8, 22 bis 31. Jehova besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken von jeher. Wir wollen dieses Wörtlein im Anfang in Erinnerung behalten. Wir werden es dann noch einmal wieder treffen. Wir denken hier auch an den Anfang der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und Gott sprach, es werde Licht. Ich war eingesetzt von Ewigkeiten her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Im Neuen Testament heißt es, vor Grundlegung der Welt war der Sohn bei dem Vater. Ich war geboren, also nicht geschaffen. Er ist der Geborene, der Erstgeborene und einzig Gezeugte des Vaters. Als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte und den Beginn der Staubschollen des Erdkreises. Und diese Staubschollen des Erdkreises sind die Kontinentalschollen, jener Urkontinent, der dann schließlich in unsere Kontinente sich zerteilt hat. Es ist gleichsam eine Momentaufnahme der Schöpfung, und der große Augenzeuge und Werkmeister der Schöpfung, Jesus Christus, als die Weisheit Gottes, gibt uns hier seinen Bericht. Als er die Himmel feststellte, das heißt die Weiten des Universums, war ich da, war ich Augenzeuge, kann man auch sagen. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe, als er dem Meere seine Schranke setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Schoßkind bei ihm. Mit Delitzsch meine ich, dass hier anders übersetzt werden muss. Alles deutet darauf hin, dass es heißen muss, da war ich Werkmeister bei ihm. Der große Künstler und Werkmeister Gottes, der selbst an der Gestaltung der Schöpfung beteiligt war. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was geworden ist. Ja, sogar das ganze All, wie es uns Johannes 1 und Kolosser 1 so deutlich bezeugt. Da war ich Werkmeister, da war ich Künstler bei ihm oder ihm zur Seite und war Tag für Tag seine Glückseligkeit, die Glückseligkeit des glückseligen Gottes. Der Sohn als die Summe der Glückseligkeit des Vaters. Vor ihm mich ergötzend alle Zeit, mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde. Das ist also die Erde Gottes. Die Erde Gottes, seiner Erde. Nun kommt ein bedeutender Satz. Und meine Wonne war an den Söhnen Adams, war an den Menschenkindern. Und insofern gesehen ist diese Erde, dieser Planet zwar nicht physikalisch, aber heilsgeschichtlich der Mittelpunkt des ganzen Weltenalls. Meine Wonne, meine Glückseligkeit war an den Söhnen Adams. Dies kann heute nicht mehr so gelten. Bei einer gefallenen Menschheit, es sei denn bei denen, die dem Vater angenehm gemacht worden sind in dem geliebten Sohn, wie es in Epheser 1 heißt. Und dazu gehören wir, wenn wir glauben, wenn wir wiedergeboren sind, sodass er sagen kann, meine Lust ist an den Heiligen, meine Wonne ist an den Söhnen Adams, die an mich glauben und durch mich an den Vater. Aber das ist das Ziel der ganzen Heilsgeschichte Gottes, des ganzen Heilsplanes Gottes. Es wird einmal das Ziel erreicht, wo der Vater sagen wird, meine Wonne ist nunmehr nicht nur an dem Sohn, an der Weisheit, an dem Werkmeister, sondern meine Wonne ist an den Menschenkindern. Siehe da, der Tempel Gottes, die Hütte Gottes inmitten der Menschen. Nun werden wir direkt hineingeführt in diesen ersten Gedanken an den ewigen Ursprung dessen, der in unserer Mitte Fleisch geworden ist und Mensch geworden ist. Die Theologen nennen diesen ewigen Ursprung seine Präexistenz, das heißt seine Existenz bei dem Vater, lange ehe er überhaupt sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist. Deshalb sagt der Sohn Gottes: Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, nicht die ich hatte vor der Menschwerdung, sondern die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Er ist der Anfang, so hörten wir, er ist der Ewige, aber er ist Mensch geworden. Ehe wir nun einen Bericht lesen wollen über die ersten Augenzeugen seiner Geburt, möchte ich auf etwas hinweisen. Wenn wir dort die Hirten auf den Gefilden von Bethlehem mit ihren Herden sehen, so ist eines zu wissen: Der Termin unseres Weihnachtsfestes, das wissen Sie ja wahrscheinlich alle, ist von einem irrenden Mönch falsch berechnet worden. Denn in der Zeit unseres Dezember kann auf der Hochfläche des judäischen Berglandes, also im Umkreis von Jerusalem, keine Herde mehr geweidet werden. Auch der Talmud sagt uns an einer bedeutenden Stelle, dass die Hirten des judäischen Berglandes ihre Herden vom März eines Jahres bis zum Anfang des Novembers im Freien weiden. Und dann treiben sie in die Ställe zurück, so wie die Höhlenställe in Bethlehem, die man ja heute noch betrachten und beschauen kann. Es ist im Dezember manchmal im judäischen Bergland so kalt, dass es Temperaturen unter 0 Grad gibt. Und da kann man ja dann auch keine schwangere Frau durch die Gegend jagen. Ich darf das einmal so sagen, wie es Josef getan hat mit seiner Maria auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem. Nein, es ist so, und damit stimmen auch viele andere Beobachtungen überein, auch astronomische Beobachtungen vom Stern zu Bethlehem, dass Jesus wahrscheinlich im Herbst geboren worden ist. Nun seien Sie bitte nicht enttäuscht, ich darf Ihnen dann zur Wahl noch etwas anderes anbieten. Und im Herbst, da liegen dann die großen Feste Israels. Und verzeihen Sie mir, wenn ich der Meinung bin, dass er geboren ist an einem dieser Feste, so wie er auch an einem dieser Feste gestorben ist, am Passafest, am Rüsttage des Passa. Und so wie der Heilige Geist gesandt worden ist, wieder um zu einem der heiligen Feste Israels, zu Shavuot, Pfingsten, dem Wochenfest, so hat sich Gott an diese seine Feste gebunden. Es bleibt zur Wahl entweder nur Rosh Hashanah, das Posaunenfest, das die Juden den Geburtstag einer neuen Weltzeit nennen, oder kurze Zeit danach Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und das wäre mir ja eigentlich noch lieber, die Geburt Jesu am großen Versöhnungstag. Wenn das aber so ist, dann ist er gezeugt, und das ist ja seine Menschwerdung. Sein Kommen in unser Fleisch und Blut beginnt nicht mit seiner Geburt, sondern mit seiner Zeugung aus dem Heiligen Geist in der Jungfrau Maria. Dann ist er gezeugt in der Zeit unserer Advente, in der Zeit des Festes, der Tempelweihe, das die Juden Chanukka nennen, wo der Tempel, der verwüstete Tempel, neu geweiht worden ist. Und so sind wir wieder beim Gedanken des Advents, des Kommens Christi in diese Welt. Und nun den Text von den ersten Augenzeugen seiner Geburt. Wir kennen ihn alle. In Lukas 2 lesen wir von Vers 8 an: Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ehe ich nun weiterlese, möchte ich Sie hinweisen, dass im Neuen Testament, überall dort, wo Sie Herr ohne Artikel finden, der hochheilige Name Yahweh erscheint, nur in der griechischen Missionssprache übersetzt als Herr ohne Artikel. Das tun die Schreiber des Neuen Testamentes ganz konsequent. Herr mit Artikel ist Adonai, Herr ohne Artikel ist Yahweh, Jehova. Und so darf ich lesen in Vers 9, und siehe, ein Engel Jahwes, ein Engel Jehovas, stand bei ihnen, und die Herrlichkeit Jehovas umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Diese Klarheit oder Herrlichkeit Jahwes ist nichts anderes als die Herrlichkeit der Lichteswolke, die einstmals im Lager Israels wohnte und die letztmals erschien bei der Einweihung des Tempels Salomos und mit der Jesus als der Menschensohn nach Daniel 7 auch einmal wiederkehren wird. Die strahlende Energiewolke seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit Jahwes, umleuchtete sie, wie später auch die Jünger auf dem Berge der Verklärung. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich evangelisiere euch große Freude. So heißt es wörtlich. Ich verkündige euch als Evangelium große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Retter geboren. Welcher ist der Messias? Jahwes. Der Messias Jehovas, der Messias, der Herr. Es ist Jehova selbst, der hier ins Fleisch gekommen ist. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Nicht wahr, woran alle Prediger und Pfarrer herumgemacht haben in diesen Tagen? Friede auf Erden, leider nicht gekommen, leider nur ein frommer Wunsch der Engel. Das ist so nicht gemeint, das wusste auch Gott. Friede auf Erden wird zunächst realisiert in den Menschen seines Wohlgefallens, in denen durch den Heiligen Geist der Friede Gottes aufgerichtet ist und in deren Herzen der Friede Gottes regiert. Bis hierhin. Dies ist der Tag der Geburt Jesu Christi. Es ist ein Kernwort in diesem Text und dieses Kernwort heißt heute. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieses Urwort von jenem Ereignis, als der Vater den Sohn aus sich selbst herausgestellt hat, als das Gegenüber seiner Liebe und seiner Glückseligkeit, wiederholt sich hier bei seiner Zeugung und bei seiner Geburt. Beni Atta, Sohn mein du. Diese gewaltigen Worte im Hebräischen. Sohn mein du, heute habe ich dich gezeugt. Heute ist euch in Davids Stadt ein Retter geboren, welcher ist der Messias, Yahweh, Jehova. Und diesen Hirten wird nun dieser Kairos Gottes, eingeleitet durch ein Heute, dieser heilsgeschichtliche Termin, als den ersten Zeugen geoffenbart. Wir müssen hier etwas wissen. Der Stand der Schafhirten wird in der rabbinischen Literatur sehr verachtet. Sie wurden seitens der Pharisäer als Räuber und Betrüger hingestellt und den Zöllnern, Sündern und Huren gleichgestellt. Man rechnete die Hirten zum Pöbel, der das Gesetz nicht kennt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie, die mit Tieren, die mit Geburten der Tiere und die mit dem Aas der Tiere beständig Umgang hatten, auch mit dem Mist der Tiere, als kultisch unrein galten. Und so durften sie zum Beispiel auch den Tempel nicht betreten. Vor Gericht wurden die Hirten nicht als Zeugen zugelassen. Der bürgerlichen Ehrenrechte waren sie beraubt. Und diese, die noch nicht einmal vor einem weltlichen Gericht Zeugen sein konnten, die erwählt Gott zu den Zeugen der Geburt seines Messias. Ich werde hier erinnert an die bedeutenden Kapitel über die falschen Hirten und den wahren Hirten in Hesekiel 34. Sie müssen das einmal zu Hause lesen. Mit welchen Wehen rufen Gott dort die Hirten Israels bedenkt, weil sie ihres Hirtenamtes nicht gewaltet haben. Vers 4, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Verwundete nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgeführt, das Verlorene nicht gesucht, dass sie mit Strenge geherrscht haben und mit Härte. Die Führer Israels, die Hirten Israels, die falschen Hirten, so dass es dann in Vers 6 heißt, meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel. Ja, das gilt auch in unserer Zeit. Auch die Hirten der Gemeinde Jesu Christi stehen in dieser Verantwortung. Und wenn wir die Schwachen nicht stärken und aufrichten, die Kranken nicht wenigstens innerlich heilen, die Verwundeten nicht verbinden, die Versprengten nicht zu Gott heimführen, die Verlorenen nicht suchen und gar mit Strenge und Härte über die Gemeinde Gottes herrschen, dann sind wir nicht Lehrer und Hirten der Gemeinde. Haben Sie einmal darauf geachtet, dass in Epheser 4 diese beiden Gnadengaben durch ein Und eng miteinander verbunden sind. Lehrer und Hirten. Es sollte keinen Lehrdienst geben, der nicht zugleich ein Hirtendienst ist, ein seelsorgerlicher Dienst. Denn je näher wir die Zeit der Wiederkunft Christi kommen sehen, umso mehr sollten wir uns ermuntern, ermahnen, trösten, stärken, ermutigen, so wie es uns der Hebräerbrief sagt in Kapitel 10. Das Hirtenamt ist vielleicht heute in der Zeit des Greisenalters der Gemeinde der bedeutendste Dienst. Und so wollen wir nicht unter das Urteil Gottes fallen. Und nun lesen wir in Vers 11. Denn so spricht der Herr Jehova, siehe, ich bin da. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an dem Tage, da er unter seinen zerstreuten Schafen weilt. Also werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tage des Gewölks und des Wolkentunkels. Da der Hirte selbst unter seinen Schafen weilt. Und das ist geschehen, als Jesus als der gute Hirte in Israel geboren wurde. Vers 13, und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und dann kommen 21 Aussagen Gottes über das, was er dann durch diesen Hirten tun wird. Es ist wunderbar, wenn Sie einmal dieses ganze Kapitel lesen werden. Und dann verstehen Sie auch, warum Gott ausgerechnet den Hirten als Ersten die Geburt seines Retters, seines Heilandes, seines Messias, seines Sohnes enthüllt hat. Des guten Hirten vom Vater. Es gibt noch eine andere Stelle von diesem Hirten. Wenn Sie eben genau hingehört haben, dann zielt das Wort von der Erscheinung des Hirten in der Mitte des Volkes Israel bereits weit darüber hinaus in die Ferne, bis in die Endzeit hinein, wo er als der Hirte alle Juden, ja sogar alle Israeliten aus den 10 Stämmen wieder in das Land der Väter sammeln und führen wird. Und das werden wir auch sehen, wenn wir eins der bekanntesten Weihnachtsworte aus dem Propheten gleich lesen werden in Micha 5. Auch da haben wir diese prophetische Perspektive. Das haben Sie alle schon einmal erlebt, wenn Sie gelegentlich im Gebirge auf einem Berge standen, etwa bei Föhnwetter. Und ich habe das schon etliche Male erlebt, dass Sie dann weit in die Ferne schauten, womöglich 150 Kilometer, während im Nebel die im Tale die Nebel lagerten und dass Sie greifbar nahe Berge sahen, die in Wirklichkeit weit entfernt waren. Aber die dazwischen liegenden Täler und Schluchten haben sie nicht geschaut. Und wenn sie sich dann aufgemacht hätten, per pedes apostolorum, das heißt per Fuß, diese fernen Berge zu erreichen, dann hätten sie gesehen, das ist noch sehr, sehr weit bis dorthin. Und so ist es mit den Propheten. Sie schauen oft in einer nahen Perspektive und dann zugleich öffnet sich der Blick in die Ferne und es werden oft Dinge, die dazwischen liegen, einfach nicht geschaut. Und so ist es auch bei Micha 5. Und ich möchte diese Verse einmal lesen. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter die Fürstenstädte Judas gerechnet zu werden. Inzwischen ist der Fürst Bethlehems Arafat. Es tut mir weh, wenn ich diesen Mann in Bethlehem sehe, der Stadt Davids, der Stadt Jesu, wie er dort triumphiert. Und nun heißt es, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit. Von Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben, das heißt dahingeben ins Gericht, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Wir sehen darin zunächst Maria, die wahre Eva, deren Sohn und Same der Schlange den Kopf zertreten wird. Aber diese Gebärende wird zweimal gebären. Sie wird noch einmal gebären am Ende der Tage, aber nicht etwa die Mutter Maria, sondern Zion. Das Sonnenweib aus der Offenbarung, in Offenbarung 12, wird unter Geburtswehen und Schmerzen darüber, dass dieser Rabbi Jesus von Nazareth doch der Messias und Sohn Gottes war, einen männlichen Sohn gebären, jene Erstlinge aus dem orthodoxen Israel heraus. Oder wie es in Jesajas 65 heißt, Zion hat Wehen bekommen und hat ein ganzes Volk an einem Tag geboren, die Wiedergeburt Israels am Ende der Tage. Und so wie Herodes das neugeborene Kindlein verfolgte, Herodes, der feuerrote Drache, so heißt sein Name. So wird an jenem Tage der Drache, der Satan selbst, das Kindlein verfolgen wollen, vertilgen wollen. Aber der männliche Sohn, jene Erstlingsschar, wiedergeborener Israeliten, werden entrückt zu Gottes Thron und das Sonnenweib wird geborgen an dem Bergungsort in der judäischen Wüste. Also die Gebärende gebiert zweimal. Es ist eine Vorerfüllung in der Maria, eine Vollerfüllung am Ende der Tage. Und jetzt verstehen wir es besser. Darum wird Gott die Söhne Israels dahingeben ins Gericht, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren, samt den Kindern Israel. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft Jehovas, in der Hoheit des Namens Jehovas, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein, der Friedefürst. Sehen Sie, wie dieses Wort, das wir in unseren Weihnachtspredigten immer wieder hören, bezogen auf Bethlehem, weit in die endzeitliche Ferne des Planes Gottes hineinreicht und hineinschaut, wo einmal Jesus Christus als der König, als der Hohepriester und als der gute Hirte sein Volk weiden wird in Geradheit und Gerechtigkeit, Wahrheit und Treue und Erbarmen. Und auch die Söhne Israels, die Versprengten der Stämme, herbeiführen wird. Sein Ursprung von Urzeit her, von den Tagen der Ewigkeit her. Wir sind immer noch bei jenem ersten Punkt. Und da darf ich nun auch noch einmal das Wort lesen aus Johannes 1, das uns auf diesen ewigen Ursprung des Sohnes Gottes zurückverweist. Im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos. Und da müssen wir schon Halt machen. Bibelleser müssen immer wieder Halt machen zum Nachdenken, zum Nachsinnen, zum Verknüpfen der göttlichen Offenbarung. Da schauen wir zurück auf jenen Anfang, von dem es heißt, am Anfang schuf Gott die Himmel, das heißt die Ausdehnungen des Universums und die Erde. Und er sprach, es werde Licht. Da schauen wir wieder das Wort der Sprüche, Sprüche 8. Ich war im Anfang, als die Weisheit bei Gott, als der Werkmeister und Künstler. Da schauen wir auch hinüber nach 1. Johannes 1, wo es noch einmal so beginnt, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, von Anfang an. Was wir mit unseren Händen betastet haben, betreffend das Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Das Leben und das Wort ist erschienen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die wir euch weitergeben, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Die Summe der Botschaft des Vaters in dem Sohn. Sehen Sie, wie sich das verknüpft. Oder in Kolosser 1, wo geschrieben steht, er ist der Anfang, der Erstgeborene aller Kreatur, aller Schöpfung, das Bild und Ebenbild Gottes. Im Anfang war das Wort, der Logos, die Rechnung, die Kalkulation Gottes, der Bauplan Gottes. Wenn das Bild nicht so weltlich und nicht so technisch wäre, würde ich sagen, in dem Sohn Gottes ist wie in einem Computer alles niedergelegt, was Gott jemals erschaffen hat, was er erlösen wird und was er schließlich und endlich vollenden wird. In dem Sohn Gottes ist alles gespeichert zur Ausführung der großen Gottesgedanken in jenem wunderbaren Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort, die Rechnung, der Gedanke Gottes, die Kalkulation Gottes, der Bauplan Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott oder auf Gott zugewandt. Wir könnten sagen, Ströme des Lichtes, Ströme der Liebe, Ströme des Geistes, Ströme des Lebens fluteten zwischen dem Vater und dem Sohn in einem Austausch ewiger Glückseligkeit hin und her. Das Aufeinanderbezogensein des Wortes Gottes, des Werkmeisters Gottes und des Vaters. Das All ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es werde Licht. In einer ganz neuen heilsgeschichtlichen Zeit Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Bis hierhin. Ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben. Von Jesus Christus heißt es immer, er war. Von den Wesen der Schöpfung, von den Gestaltungen dessen, was Gott geschaffen hat, heißt es immer und immer wieder, es sei geworden. Wir wollen uns das merken, wir werden dann noch gleich darauf zurückkommen. Ich darf Ihnen einmal sagen, im Grundtext von Johannes 1 steht 10-mal das Wörtlein war, von der ewigen Dauer und Existenz. Und 10-mal das Wörtlein geworden, vom Dasein der Geschöpfe, die aus seiner Hand, aus seinem Wissen, aus seiner Weisheit hervorgegangen sind. Aber er nimmt ja dann teil an diesem Werden. Und nun wollen wir ein zweites Wort aus den Sprüchen lesen und das zweite Türlein im Adventskalender Gottes öffnen. Es ist ein Wort Agurs, jenes geheimnisvollen Sprücheschreibers, aus Kapitel 30, Vers 18 bis 19. Und ich darf Ihnen sagen, das, was wir jetzt lesen werden, das sind biologische und physikalische Geheimnisse, vor denen dieser Mann erstaunt, aber es sind auch prophetisch-heilsgeschichtliche Geheimnisse, über die ich jetzt im Einzelnen nicht sprechen kann. Dort heißt es, Sprüche 30, 18, 19, drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel. Das ist schon etwas Geheimnisvolles um den Vogelflug und Vogelzug. Es gibt ganze Kapitel, die die Forscher schreiben, allein über den Bau der Vogelfeder. Aber ich muss mir das jetzt ersparen. Das zweite, der Weg einer Schlange auf einem Felsen, auf einer Felsenplatte, sodass diese Schlange vermöge der Hornschuppen ihrer Haut und vermöge ihrer Fortbewegung nicht von dieser glatten Felsenplatte abgleitet, sondern sich darüber bewegt. Das dritte, wovor er erstaunt, ist der Weg eines Schiffes im Herzen oder in der Tiefe des Meeres. Denken Sie daran, dass die Schiffe damals keinen Kompass hatten und kein Radar und keine anderen Hilfsmittel. Und schließlich als viertes. Und das vierte ist immer das Tiefste, das Geheimnisvollste, das Wunderbarste. Deshalb heißt es, drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht erkenne. Das vierte ist der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau oder in einer Jungfrau, wie es im Hebräischen heißt. Der Weg eines Mannes, würde Paulus sagen, der seine Bibel mit der Lupe gelesen hat, als er von dem einen Samen Abrahams gesprochen hat, von Jesus Christus. Das ist wahrlich das Wunder aller Wunder, das Geheimnis aller Geheimnisse, das man nur erkennen kann, wenn man den Geist Gottes in sich trägt, der uns begabt, die Weisheit der Gedanken Gottes und auch die Tiefen Gottes zu erkennen. Ich möchte Sie daran erinnern, die ersten drei Dinge hinterlassen keinerlei Spur. Weder der Adler am Himmel, er hat ja keinen Kondensstreifen, wie ein Düsenjäger, noch die Schlange auf dem Felsen, wenn sie darüber hinwegkleidet. Sie hat eine ganz trockene Haut. Wenn Sie einmal eine Schlange angefasst haben, können Sie das bestätigen. Auch das Schiff im Herzen der Meere hinterlässt keine bleibende Spur. Aber der Mann in der Jungfrau hinterlässt eine bleibende Spur, nämlich das Kind. Das große Geheimnis des Werdens des Menschen. Und dem fügt sich nun Jeremias 31, 22 an, wo es heißt, Jehova wird ein Neues schaffen im Lande. Und das ist immer Israel. Das Weib wird den Mann umgeben. Ach, was hat man alles aus dem Unverständnis dieses Wortes herausgemacht? Ich erinnere mich an einen Bruder, der gesagt hat, das Weib wird den Mann liebend umkreisen. Nein, nein, es geht noch weiter. Als jene junge Frau, wahrscheinlich ein Mädchen von 18, 19 Jahren, Jesus in sich trug, wie es im Neuen Testament heißt, ganz schlicht und einfach, wird dort von der Schwangerschaft gesprochen als vom im Bauche haben. Da erfüllte sich dieses Wort, das Neue, das Jehova geschaffen hat. Das Weib wird den Mann umgeben, den Sohn Adams, den letzten Adam, den Urheber einer neuen Menschheit. Nachdem er gezeugt worden war aus dem Heiligen Geist, nach jenem großartigen Ereignis, das Philipper 2 die Kenosis Jesu Christi nennt, das heißt seine Entleerung, seine Entäußerung, wörtlich sein Ausgeschüttetwerden, als er die Gottgleichheit nicht festgehalten hat, sondern herübergetragen wurde über die Brücke des Heiligen Geistes in den Erbbestand und in den Chromosomenbestand jener Jungfrau Maria und dort von Gott aus Heiligem Geist gezeugt wurde. Er hat die Gleichheit mit Gott verlassen und das bedeutet, er war nicht mehr allwissend. Denken Sie an Gethsemane, Vater, sollte es möglich sein, dass du einen anderen Weg für mich hast? Er musste seinen Weg und Willen ständig mit dem Willen des Vaters koordinieren im Gebet. Er war auch nicht mehr in dem absoluten Sinn allmächtig oder allgegenwärtig. Er musste in Israel von Ort zu Ort auf seinen Füßen gehen. Er war auch nicht mehr unversuchbar wie Gott. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Solange der Sohn in der Gleichgestalt des Vaters war, konnte er vom Bösen nicht versucht werden. Aber hier im Blut und Fleisch der Brüder wurde er versucht, gleich wie wir und mit denselben Methoden. Und hat also seinen Gehorsam vollendet, damit er wüsste, wie es den Brüdern zumute ist und damit er sie verstehen könne, als ein barmherziger hoher Priester und Mitleid mit ihren Schwachheiten zu haben vermöge. Das hat er gelernt in seinen Erdentagen. Und er war auch nicht mehr unsterblich wie Gott. Allein durch die Tatsache seiner Kenosis, seiner Erniedrigung, konnte es geschehen, dass er an unserer Stelle starb, den Tod erlitten hat. Es gibt ein altes Kirchenlied, das sagt uns etwas von dieser Brücke der Zeugung. Wissen Sie, was nämlich absolut gleich geblieben ist? Die vollkommene Wesensübereinstimmung des Sohnes Gottes mit dem Vater, sodass er sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind wesensgleich. Wir sind eins. Es ist das Lied, es kommt ein Schiff geladen bis an den höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, trägt eine teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist, der Mast. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das Wort soll Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, Großpein und Marter viel, danach mit ihm auch sterben. Und geistlich auferstehen, das Leben zu ererben, wie an ihm ist geschehen. ein Lied entstanden etwa um 1340 herum. Ja, es ist bedeutend, dieses Hereinkommen des Sohnes Gottes in jene 23 Chromosomen des Erdbestandes jenes Mädchens mit dem Namen Myriam oder Maria. Ich möchte Sie doch darauf hinweisen, dass im Psalm 139, wo von dem Werden des Menschen im Leibe der Mutter die Rede ist, dass dieses auch ein Wort des Messias ist. Denn Psalm 139 ist wie alle Vorsängerpsalmen ein messianischer Psalm und hat mit dem Vorsänger eines Psalms, eines Chores, überhaupt nichts zu tun. Das hebräische Wort haben die Juden gedeutet in folgender Weise, entweder im Hinblick auf des Siegesvollendung geredet oder im Hinblick auf den Kommenden gesprochen, und das war immer der Messias, oder im Hinblick auf die Vollendung. Und in diesem Messias-Psalm, da heißt es dann auch, denn du bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutter Leibe. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Das hat ja der Sohn Gottes gesagt, als er in diese Welt hereinkam, in diesem Kosmos, aus dem unzugänglichen Licht des Vaters. Vater, ich preise dich. Einen Leib hast du mir bereitet. Diesen Leib der Sünde und des Todes hat der Sohn Gottes begrüßt. Ich bin auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht, sagte er, betet er hier. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verhohlen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt wie ein Bund gewirktes in den untersten Örtern der Erde. Das Bundgewirkte, Rigma, hat den Zahlwert 15 mal 23. Und 23 ist die Zahl der Zeugung, weil der Mann 23 Chromosomen beiträgt und die Frau 23 Chromosomen hat. Und dann heißt es, meinen Keim sahen deine Augen. Wörtlich meinen Golem, mein Zusammengerolltes. Man kann darin den Embryo sehen, aber er ist eigentlich nur zusammengekrümmt und nicht zusammengerollt. Aber da muss man dann ein Elektronenmikroskop nehmen. Und da sieht man dann im Inneren einer jeden Zelle jenen Fadenstrang der Erbmerkmale, wirklich zusammengerollt. Jene DNX, auf der alle Merkmale eines Menschen festgelegt sind. Das ist das Zusammengerollte. Ich frage Sie nur, durch welches Elektronenmikroskop hat denn David geschaut, als er diesen Psalm geschrieben hat? Aber Gott, mein Zusammengerolltes, sahen deine Augen. In deine Rechnung waren sie alle eingeschrieben, so heißt es wörtlich. Die Tage, die gebildet wurden, als nicht einer von ihnen war. Es sind die Tage der Schwangerschaft. Im Hebräischen hat das Wort Schwangerschaft, Hahereion, den Zahlwert 276. Und das sind die Tage einer Schwangerschaft. Und wenn man es auflöst, dann ergibt sich der Wert 6 mal 46. 46 Chromosomen, die der Mensch hat und kein Tier. Und die Zahl 6, die Zahl des Menschen. Da haben wir den Menschen, da haben wir seine 46 Chromosomen, da haben wir die Tage seiner Schwangerschaft. Und wenn wir es noch weiter auflösen, dann ist es 6 mal 2 mal 23. Da sind es die zwei Menschen, 6 der Mensch, 2 und je 23 Chromosomen. Da sagen Sie mir einmal noch, dass Gott nicht rechnen kann. Man hat ja in neuester Zeit Raketen ins Weltall gesandt mit eingravierten Metallkapseln, dem Satz des Pythagoras, dem Chromosomenbestand des Menschen und noch so einige Dinge, weil man glaubt, damit ferne Planeten mit fernen Bewohnern erreichen zu können. Braucht man gar nicht machen. Diese Uraussagen über den Erdbestand des Menschen sind schon im Worte Gottes niedergelegt. Das Werden auch Jesu Christi im Leibe der Mutter. Da kann man dann nur noch mit Vers 17 sagen, und wie köstlich sind mir deine Gedanken. O Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, ihrer sind mehr als die des Sandes. Ich erwache und stelle staunend fest, ich bin noch bei dir. Ich erwache und bin bei dir. Vielleicht gehören Sie auch zu den Liebhabern klassischer Musik. Ich habe in diesen Tagen noch einmal jedenfalls den ersten Teil des Weihnachtsoratoriums gehört. Und da kommt jene Stelle, wo auf einmal der Choral erschallt, wie soll ich dich empfangen? Aber mit einer ganz anderen Melodie, mit der Melodie von O Haupt voll Blut und Wunden. Denn das Leiden, die Passion des Sohnes Gottes beginnt nicht am Kreuz, sondern begann mit seiner Zeugung am Tage Chanukka, dem Tage der Tempelneuweihe. Dort beginnt das Leiden des Sohnes Gottes. Auch jetzt möchte ich noch einmal in Johannes 1 hineinschauen. Dort heißt es in Vers 14, wir haben es vorhin schon gehört, und das Wort wurde Fleisch. Ein scheinbar unüberbrückbarer Gegensatz von Geist und Fleisch, von Wort und Fleisch. Er, der da einstmals war, nimmt teil am Werden alles Geschaffenen. Wir erinnern uns an das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und deshalb ist im Neuen Testament so vieles gesagt über das Werden des Sohnes Gottes. Matthäus 1, Buch des Werdens Jesu Christi. Römer 1, geworden ist der Messias aus dem Samen Davids. Hebräer 2, erst geworden in Gleichheit des Fleisches und des Blutes der Brüder. Galater 4, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geworden aus einem Weibe, geworden unter dem Gesetz. Hebräer 2, 17. Er ist gehorsam und vollendet worden und ist auf diese Weise ein barmherziger hoher Priester geworden. Offenbarung 1, siehe, ich wurde tot und bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten. 2. Korinther 1, das Ja und das Amen zu allen Gottes Verheißungen ist in ihm geworden. Und 1. Korinther 1, 30, Jesus Christus ist uns geworden zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Allein darüber, über das Werden des Sohnes, könnten wir eine ganze Stunde sprechen. Das Wort wurde Fleisch und zeltete in unserer Mitte, in der Mitte des Volkes Israels, aber auch in der Mitte des Universums, in der heilsgeschichtlichen Mitte des Weltenalls. Denn diese Erde ist der Vorhof Gottes mit dem Misbeach, mit dem Brandopferaltar, mit Golgatha, wo der Sohn Gottes geopfert worden ist, mit der Schaubühne alles Heilsgeschehens Gottes, weshalb auch wir den Menschen und Engeln ein Schauspiel sind. Ich habe mich gefreut, als ich in einer englischen Übersetzung las, statt er zeltete in unserer Mitte, er schlug das Tabernakel in unserer Mitte auf, das Stiftszelt seines heiligen Leibes, der Dreieinheit aus Geist, Seele und Leib, aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligsten. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Gotteswirklichkeit. Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Gotteswirklichkeit, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Gott, der im Schoße des Vaters ist, er hat genaue Kunde gegeben. Exegese vom Vater heißt es im Grundtext. Und in den besten Handschriften heißt es wirklich, der einzig gezeugte Gott, der im Schoße des Vaters ist, er hat uns Kunde gegeben. Ja, die Wesensoffenbarung Gottes, ist nicht wahr, dass der erste Mensch, der Wesensoffenbarung Gottes gegeben hat, Paulus war. Das ist nicht wahr, dass seine Lästerung, ist der Sohn Gottes, der uns die Wesensoffenbarung des Vaters gebracht hat. Auch wenn er noch nicht alles sagen konnte in den Tagen seines Fleisches. Ich darf diesen Gedanken noch abschließen mit einem Hinweis auf Chanukka, auf das Fest seiner Zeugung in den Tagen unseres Advent. Ich meine, in diesem Jahre wäre es am 18. Dezember begonnen, das Chanukka-Fest, das Fest der Tempelweihe, das die Juden feiern in Erinnerung an ein Geschehnis 165 vor der Zeitenwende. Auch Jesus hat dieses Fest mitgefeiert, wie wir es in den Evangelien finden. Dort hatte einer der Nachfolger Alexanders des Großen, Antiochus Epiphanes, zu Deutsch der erschienene Feind, der alttestamentliche Antichrist, Israel erobert, Jerusalem erobert und den Tempel Gottes entweiht, indem er zu Ehren des Zeus auf dem Misbeach, auf dem Brandopferaltar, Schweine opfern ließ. Der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. So wird es noch einmal geschehen in jenem Antichristen des Endes, der sein Bild dort errichten wird und der sich selbst im Tempel zu Jerusalem als Gott darstellen wird. Und da haben sich Männer aufgemacht unter der Führung des Judas Maccabi, jenem Makkabäer. Judas Maccabi heißt zu Deutsch der Hammer. Wo er hinschlug, da wuchs kein Gras mehr, könnte man sagen. Diese Helden haben Israel wieder befreit, haben den syrischen Antichristen und Eroberer vertrieben, haben auch Jerusalem wieder befreit und als sie hineinkamen in den Tempel, mussten sie den Tempel neu weihen von jenem Gräuel der Verwüstung. Und sie fanden leider kein heiliges Öl. Sie wollten ja die Menorah im Heiligtum wieder neu entzünden. Nach vergeblichen langen Suchen fanden sie ein kleines Krüglein, ein Tonkrüglein mit dem Amtssiegel des hohen Priesters, mit geweihtem heiligen Öl, das nur der hohe Priester herstellen durfte und das zur Speisung des siebenflammigen Leuchters verwendet wurde, aber auch zur Salbung der Könige, Priester, Richter und Propheten. Und dieses Öl nahmen sie, und diese geringe Menge diente erstaunlicherweise zur Speisung des Leuchters in vollen 8 Tagen, bis neues Öl bereitet war. Deshalb haben die Juden zu Chanukka keinen 7-flammigen Leuchter, sondern einen 8-flammigen Leuchter. Und daran ist noch ein kleiner Diener, ein kleines Lichtlein zum Anzünden. Und wissen Sie, wer der kleine Diener ist? Das ist der, der gesagt hat, ich bin nicht das Licht. Ich bin nur der Diener. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Johannes der Täufer. Das ist der kleine Diener. Die Maria ist ein tönernes Gefäß, wie auch wir es sind. Wie auch wir es sind. Anfechtbar, versuchbar, sündig, nicht ohne Sünde. von Gott aus erwählt. Alle Geschlechter werden von dir und deinem Dienst sprechen. Sagt ihr der Engel, du bist gesegnet unter allen Frauen. Alle Frauen Israels haben darauf gewartet, Mutter des Messias, des Samens der Eva zu werden. Und du bist es geworden. Dich werden Lob preisen alle Geschlechter. Ein tönernes Gefäß, allerdings gefüllt mit dem Heiligen Geist, mit dem Öl des Heiligen Geistes und mit dem Amtssiegel des Hohen Priesters, geweiht und versiegelt. Ein wunderbares Bild für das Kommen Jesu bei seiner Zeugung in diese Welt zum Fest Chanukka. Und dadurch wurde der Tempel neu geweiht. Welcher Tempel? Der Tempel unseres Leibes, der ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollte, der aber zum entweihten Tempel wurde, angefüllt mit dem Gräuel der Verwüstung, voller Sünde und Verderben, Nacht und Finsternis. Neu geweiht. Nun dürfen wir als glaubende Tempel des Heiligen Geistes sein. Und so wie wir einstmals unseren Leib mit seinen Gliedern zur Verfügung gestellt haben, als Instrumente der Gerechtigkeit, dürfen wir ihn jetzt zur Verfügung stellen, als Instrumentarium des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel, ja, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das tönerne, anfechtbare, zerbrechliche Gefäß unseres Leibes. So wiederholt sich die Zeugung Jesu in der Maria als Wiedergeburt und Zeugung des Heiligen Geistes in allen Wiedergeborenen. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Aber der ist ganz kurz. Haben Sie noch 5 Minuten Geduld. Sprüche 8, 35, das dritte Tor am Adventskalender Gottes. Die Weisheit spricht, denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von Jehova. So spricht Christus, die Weisheit Gottes. Wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von Jehova. Wer aber an mir sündigt, das Ziel verfehlt, tut seiner eigenen Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ein wunderbares Wort. Als ich die Sprüche auslegte, sie gehen dem Ende entgegen, habe ich mich über dieses Wort besonders gefreut. Es gibt ja auch manche Sprüche, wie von den Töchtern des Blutegels. Da muss man schon ein wenig kauen, aber hier liegt alles auf der Hand. Alles auf der Hand. Nun wollen wir noch einmal hineinschauen in Johannes 1. Und wir lesen von Vers 10 an. Oder Vers 9. Er war das wesenhafte Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Man kann auch übersetzen, er war das wesenhafte Licht, das kommend in die Welt jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt nahm ihn nicht zur Kenntnis. Das werden Sie erlebt haben und werden Sie in kommenden Jahren immer mehr erleben. Die Welt nimmt Jesus überhaupt nicht mehr zur Kenntnis. Da wird dann im Fernsehen nicht der Menschwerdung Christi gedacht, sondern Blicke in einen Kreissaal geboten. Und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber wir sind ja ein heidnisches Volk geworden. Man nimmt Jesus nicht mehr zur Kenntnis. Wissen Sie, solange man in Feindschaft gegen Jesus stand, da war noch ein Weg. Da hatte das Evangelium noch eine Möglichkeit. Aber wenn man Jesus nicht mehr zur Kenntnis nimmt, Sünde als Kavaliersdelikt abtut, gehen die Evangelisationen ins Leere. Er kam in sein Eigentum, jedoch die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Aber nun kommt das wunderbare Wort. So viele ihn aber aufnahmen, ihnen gab er das Recht, die Vollmacht oder die Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das sollten wir wissen. Das darf man sich nicht einfach anmaßen, dass man sagt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn und Erbe des Vaters aller Vaterschaften. Dazu braucht man ein Recht, eine rechtlich abgesicherte Autorität und Vollmacht, die uns Jesus erworben hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Weshalb Petrus dann auch sagt, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der durch die Auferstehung Jesu von den Toten uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, neugezeugt. Dann darf man Kind Gottes sein, Sohn Gottes sein und immer mehr werden bis zur Vollausgestaltung des Bildes des Erstgeborenen in den nachgeborenen Söhnen. Denn auch wir sind wie die Maria, tönerne, schwache, irdene, manchmal schmutzige, anfechtbare, zerbrechliche Gefäße, Tongefäße, das wissen wir alle. Aber in diesen Tongefäßen hat nach 2. Korinther 4, 6 der Vater den Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit niedergelegt, geoffenbart, enthüllt. Jenen Lichtglanz der Herrlichkeit, der auf dem Angesicht Jesu Christi erstrahlt. Und er hat es deshalb in irdenen Gefäßen niedergelegt, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Diesen Beweis will Gott führen. Und solange wir noch die Ehre bei den Menschen suchen und die Ehre voneinander, können wir nicht glauben. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir keinen Zugang zu diesem Evangelium finden. So viele ihn aber aufnahmen, es gibt Menschen, die ihn aufnehmen, die neugezeugt werden, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Die Geburt Jesu Christi ist die Grundlage für unsere Wiedergeburt. Ihnen gab er Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern unmittelbar aus Gott geboren sind. Da frage ich Sie, sind wir nicht in unserer irdischen Existenz aus dem Blut, aus dem Geblüt, aus dem Willen des Fleisches, aus dem Willen eines Mannes gezeugt und dann von einer Frau geboren? Einer der Verfasser der Grundtexte des Neuen Testamentes hat diese Schwierigkeit geschaut und er wollte sie überwinden. Und ich möchte Ihnen einmal diesen wertvollen Grundtext lesen. Da heißt es folgendermaßen, jetzt achten Sie darauf, so viele ihn aber aufnahmen, ihnen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an den Namen dessen glauben, der nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern unmittelbar aus Gott gezeugt und geboren wurde. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und jetzt sehen Sie noch einmal das, was ich bezeugte. Seine Geburt ist die Grundlage unserer Wiedergeburt. Weil er Kind wurde, können wir Kinder, Söhne und Erben werden. Und so möchte ich Ihnen zum Schluss das Wort von dem Gotteskind lesen, jenes wundervolle Wort aus Jesaja 7, Vers 14, das große Gotteszeichen. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Gott mit uns, Gott in unserer Mitte. Und Kapitel 9, Vers 6 bis 8. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeiten, Fürst des Friedens. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jehovas der Heerscharen wird dieses verwirklichen. Der Herr hat ein Wort gesandt zu Jakob. Und es steigt hernieder in Israel. Über dieses Herniedersteigen des Wortes Gottes haben wir heute Nachmittag gesprochen. Amen.